HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Eugen Eckert und mit Sylvia Schwab. Eugen Eckert, Sie haben einen Beruf bzw. eine Funktion, die vielleicht viele Leute gar nicht kennen. Also ich kannte Sie auf jeden Fall nicht. Sie sind der Stadionpfarrer der Commerzbank Arena hier in Frankfurt. Was ist und was macht ein Stadionpfarrer?
Ja, also es gibt nicht so viele von dieser Sorte. Der erste, den es gab, der war in Gelsenkirchen, dort wo Schalke 04 spielt. Wir haben in Frankfurt eine Stadionkapelle in der Haupttribüne. Die ist vor 11 Jahren eingeweiht worden. Und die Leitung meiner evangelischen Kirche in Hessen-Nassau hat mich seinerzeit gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dort zu arbeiten. Was macht ein Stadionpfarrer? Er tauft. Ich hatte inzwischen 130 Taufen in dieser Kapelle. Er fragt Paare nach ihrem Ja-Wort, etliche Trauungen inzwischen. Und in besonderer Weise kommen ganz viele Gruppen innerhalb der Woche, ob das jetzt Konfirmanden oder Firmlingsgruppen sind. Ich betreue als evangelischer Pfarrer auch die Katholiken mit, weil es keinen katholischen Partner dort gibt. Es sind Lehrerfortbildungen, Politiker, die kommen. Es sind Gesprächskreise aus Kirchengemeinden, also eine Fülle von Möglichkeiten.
Also jetzt erstmal zu dieser Kapelle. Warum baut man eine Kapelle in ein Stadion? Also ich kenne Kapellen in Flughäfen, ich kenne Kapellen an Autobahnen, aber von einer Fußballarena-Kapelle habe ich noch nie gehört.
Also warum es diese Kapelle überhaupt gibt, hat mit der Steuerungsgruppe zu tun, die das ehemalige Waldstadion zum WM-Stadion umgebaut hat. Die war nämlich auf Reisen unterwegs, hatte sich große Stadien in der Welt angeschaut, um zu prüfen, was muss man bedenken, wenn man umbaut. Und wo immer die hinkamen, ob das Barcelona oder Rio de Janeiro war, fanden sie Kapellen. Und der Projektleiter, ein frommes Mitglied der katholischen Kirche, Betriebswirt, der machte damals der Stadt Frankfurt den Vorschlag. Mein früherer Kirchenpräsident, der leider vor 2 Jahren seinem Krebsleiden erlegen ist, Professor Steinacker, war hellauf begeistert. Er war im Beirat von Eintracht Frankfurt Mitglied, rief den damaligen Bischof von Limburg, Franz Kamphaus, an. Und so haben sich die Kirchen und die Stadt Frankfurt verständigt, eine Kapelle einzurichten. Warum aber eine Kapelle überhaupt im Stadion? Man muss sich klar machen, dass Kirche eigentlich immer am Marktplatz stand. Also wenn Sie nach Bayern irgendwo reisen, Sie sehen den Marktplatz, dann ist eine Kirche ganz nah. Dort, wo gehandelt wird, dort, wo Menschen in einer Dynamik des Lebens sind, gab es immer den Wunsch von Kirche, heilige Räume als Räume, um einen Moment aus dem Handel herauszugehen, anzubieten. Und ich finde, dass so ein Stadion ein Marktplatz ist. Also insofern eine kluge Entscheidung meiner Kirche.
Ja, das klingt eigentlich sehr überzeugend. Nur wie ist es dann praktisch? Denn während der Fußballspiele ist ja die Kapelle gar nicht geöffnet, soweit ich weiß. Oder stimmt doch?
Das ist richtig, ja, leider.
Und sie ist ja auch nicht, sagen wir mal, während der Woche geöffnet, wenn nicht irgendein Termin ausgemacht wird. Also man kann als jemand, der gerne da rein möchte, im Grunde ja gar nicht reinkommen, ohne vorher irgendwie sich öffentlich anzumelden.
Ja, eine Verabredung zu treffen mit mir. Also faktisch ist es so, dass die Kapelle eigentlich immer offen ist. Die Türen werden nicht verschlossen. Es gibt einen Pförtner in der sogenannten Welcome Zone in der Haupttribüne. Und man kann als Besucherin sich dort auch anmelden und diesen Raum besichtigen. Aber faktisch ist es so, dass die meisten Besuchergruppen oder auch die Gäste für Gottesdienste sich anmelden bei mir und wir uns dann verabreden und den Termin finden, der dem Wunsch entspricht.
Und da melden sich zum Beispiel, Sie sagten eben, an Gruppen, die zum Beispiel eine Taufe feiern. Über 100 Taufen in einer Stadionkapelle. Wie läuft sowas ab? Also kommt dann der Täufling, ich weiß nicht, ist das jetzt blasphemisch, kommt der dann im kleinen Fußballtrikot oder ist das eine ganz normal ablaufende Taufe? Oder die Paten müssen die Mitglieder des Vereins sein? Also
die Paten müssen Mitglieder der Kirche sein, einer christlichen Kirche in jedem Fall. Und der Ablauf des Gottesdienstes ist erstmal ein ganz normaler Ablauf vom Vorspiel bis zum Nachspiel mit Gebeten und mit der Taufe als solchen. Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie schmunzeln und ich muss da auch manchmal schmunzeln. Es ist ja in Frankfurt durch Jahre hinweg so gewesen, dass zur Erstausstattung für Säuglinge in den Krankenhäusern auch ein Strampler von Eintracht Frankfurt gegeben wurde.
Das wusste ich nicht.
Und tatsächlich werden auch manche der Kinder, je mehr das wirklich Fans von Eintracht Frankfurt sind, die um die Taufe bitten und der größte Prozentsatz ist eben aus der Fangemeinde. Also je mehr die Menschen Fans sind, desto mehr sind die Kinder natürlich auch entsprechend gekleidet.
Eugen Eckert, Sie sind der Pfarrer des Stadions, das heißt der Pfarrer für die Fans, aber natürlich auch der Pfarrer für die Fußballspieler.
Und was Sie unbedingt mitbedenken sollten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es arbeiten ja rund 400 Menschen im Stadion. Das ist ja ein kleines Dorf und für die bin ich eben in den jeweiligen Situationen ihres Lebens auch ihr Pfarrer.
Und kommen die Fußballspieler auch zu Ihnen? Sie haben ja keine eigene Gemeinde. Also die Gemeinde ist ja nicht eine stabile, wie das irgendein Pfarrer hat, der in einer bestimmten Stadt, an einer bestimmten Kirche zu Hause ist. Kommen die zu Ihnen, die meinetwegen die Fußballspieler oder auch die Fans mit ganz persönlichen Themen, die eben der Pfarrer sonst in der Gemeinde mit Ihnen besprechen würde?
Also die Fußballspieler kommen jetzt erstmal nicht auf direktem Wege jedenfalls zu mir. Die werden ja intensiv versorgt und betreut. Da gibt es die Physiotherapeuten, da gibt es die Psychotherapeuten, die Trainer, das ganze Team. Und die Spieler sollen ja auch fokussiert sein auf die Leistung, die sie erbringen müssen. Die Begegnungen, die ich mit Spielern habe, sind sehr oft, wenn sie verletzt sind, weil wir uns dann im Kontext eines Spieles auf der Besucherterrasse treffen und ich sie auch anspreche, gerade wenn es Langzeitverletzte sind und ihnen auch Mut zuspreche, ihnen auch das Angebot mache, dass sie gerne sich an mich wenden können. Aber faktisch ist das eher im Randbereich. Für die Fans ist das, glaube ich, eine wichtige Sache. Denn ihr Leben spielt sich ja zu einem nicht unerheblichen Teil im Stadion ab. Also gerade wenn man die berühmte Nordwestkurve sich anschaut, wo Menschen stehend das Spiel betrachten, die bereiten lange eine Choreografie vor. Das ist ja großartig, was in Frankfurt da zu sehen ist. Also ich gehe mit meinem Sohn manchmal ins Stadion und den interessiert das Fußballspiel eher weniger. Aber was die Fans vorbereiten an Gesängen, an Rhythmen, an Fahnen, die sie wedeln und aber auch an einer Gestaltung, das ist ja inszeniert. Und dabei ahnt man nur, dass die Menschen ja nicht nur sich rund ums Spiel mit dem Stadion beschäftigen und identifizieren und der Mannschaft, sondern sich auch intensiv mit der Frage, wie stellen wir uns in Frankfurt dar, damit die Öffentlichkeit sieht, wie tolle Fans wir sind. Naja, und diese Menschen kommen dann eben auch durchaus zu mir, sprechen mich an, wenn Kinder da sind oder wenn sie heiraten wollen und dann feiern wir ihr Fest.
Eugen Eckert, hat nicht Fußball auch eine gewisse Parallelität zu Glauben und Theologie oder zu Kirche? Früher waren auch Kirchenveranstaltungen, waren eher Veranstaltungen mit sehr viel oder mit einem großen Publikum. Dann gibt es ja eben, Sie sagten vorhin, diese Begeisterungsstürme. Es gibt das gemeinsame Singen. Es gibt ja wirklich wie so euphorische Momente. Also da gibt es doch Parallelen, oder?
Ach, es gibt eine Fülle von Parallelen. Historisch betrachtet ist es so, dass die Arena ja der Ort war, wo grausame Spiele stattfanden. Also ich rede jetzt über das erste bis dritte Jahrhundert, Christenverfolgung, Christen vor die Löwen und so weiter. Dann haben im Mittelalter die großen Kirchen die Versammlungsorte, die früher die Arena waren, abgelöst. Also mit der Wende durch den Kaiser Konstantin wurden plötzlich die Kirchen die zentralen Versammlungsorte. Inzwischen, durch den großen Sportereignisse, sind es wieder die Arenen geworden. Und man geht da in den Heiligen Tempel und der Rasen ist heilig. Und wenn dann die Spieler das Feld betreten, werden sie von Einlaufkindern begleitet. Das ist wie wenn in der katholischen Messe die Messdiener mit auftreten. Die Schiedsrichter regeln den Verlauf. Es wird gesungen, es wird natürlich auch gehofft, es wird auch manchmal gebetet um den Sieg. Also von daher eine Fülle von Parallelen.
Sie sagen gebetet um den Sieg. Beten Sie auch um den Sieg? Denn es ist doch, sicherlich sind Sie Fan oder Eintracht-Fan?
Ich bin kein Eintracht-Fan. Ich habe selbst früher bei FSV Frankfurt gespielt. Aber ich finde es natürlich toll und wichtig, dass eine Stadt wie Frankfurt einen Bundesliga-Verein hat. Und zum Thema Beten für den Sieg zitiere ich mal einen Menschen. Ich habe vor 3 Jahren ein Buch herausgebracht, Der Heilige Geist ist keine Schwalbe, und habe mit Sebastian Kehl gesprochen. Habe ihn gefragt, der ein frommer Katholik ist, ob er betet, auch um den Sieg. Und er hat gesagt, wenn ich in meiner Kabine beten würde um den Sieg, dann müsste ich doch da mindestens davon ausgehen, dass einer in der anderen Kabine auch um den Sieg betet. Und jetzt würde ja Gott in ein Dilemma kommen. Für wen sollte er sich entscheiden? Ich glaube, dass sachgemäßes Beten im Kontext eines Fußballspiels eher das ist, dass es fair zugeht, dass niemand verletzt wird und dass man gesund insgesamt aus dem Spiel herausgeht und das Ergebnis auch akzeptieren kann.
Das ist auch eine Einsicht. Also annehmen, was jetzt gekommen ist.
Ja, das ist eine schwierige Sache. Also wenn ich mit meinem kleinen Sohn spiele, der möchte nicht gerne verlieren, dann sind die Tränen ganz schnell nahe. Wenn es so aussieht, als ob das Spiel nicht gut für ihn ausgeht, man muss das lernen, richtig, dass Niederlagen auch zum Leben gehören.
Ja, vielen Dank jetzt fürs erste Mal, Eugen Eckert. Wir machen jetzt schon eine erste Musik. Und was haben Sie uns mitgebracht? Was haben Sie da ausgesucht?
Also ich mag unglaublich gerne den Sänger Josh Groban. Der hat ein Lied geschrieben, das er gar nicht religiös selbst versteht, You Raise Me Up. Aber wenn man genau auf den Text hört, ist dieses Du, das einem hilft, aufzustehen, ja durchaus auch auf der Gottesebene zu verstehen. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Im Doppelkopf in HR2 Kultur ist heute der Stadionpfarrer der Frankfurter Commerzbank Arena zu Gast, Eugen Eckert. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir hörten You Raise Me Up von Josh Groban. Eugen Eckert, eine Frage, die sich im Gespräch mit Ihnen eigentlich, denke ich, immer sofort stellt. Wie wird man Stadionpfarrer? Sie sagten selber, Sie haben als Junge gar nicht bei der Eintracht gekickt, sondern beim FSV Frankfurt. Muss man in Ihrer Funktion Fußball spielen können?
Nicht unbedingt, aber es ist natürlich hilfreich, weil ganz viele Anknüpfungspunkte, wenn mich Menschen treffen, rund um den Fußball sind. Das ist ja naheliegend. Aber wie wird man das? Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. 4 Wochen vor der Einweihung der Stadionkapelle in Frankfurt, das war am 18. Januar 2007, gab es noch ein Treffen der Öffentlichkeitsarbeit meiner Kirche in Darmstadt. Und dort tauchte plötzlich die Frage auf, wenn die Presse wissen möchte, was in dieser Stadionkapelle stattfindet, wer beantwortet diese Frage überhaupt? Und dann fiel allen wie Schuppen von den Augen, dass es ja kein Personal gab. Und so bin ich richtig ausgeguckt worden. Ich habe mich nicht beworben dafür. Ich wusste auch nicht, dass es die Kapelle gibt. Aber nachdem ich mich mit dieser Frage beschäftigt hatte, fand ich die Idee eigentlich sehr interessant und habe dann auch mit dem Kollegen in Gelsenkirchen telefoniert und gefragt, was macht ihr denn da so? Es gibt in Berlin auch eine Stadionkapelle, auch dort hatte ich nachgefragt. Und dann habe ich mit meiner Kirche verabredet, dass ich für ein Jahr diese Stelle übernehme und dann evaluiert, also ausgewertet werden muss, welchen Erfolg eigentlich diese Arbeit hat. Ich bin im 11. Jahr da, also es kann nicht so schlecht gewesen sein.
Also Sie hatten jetzt Ihr 10-jähriges Jubiläum. Sie waren ja vorher Sportreferent oder Sie sind es jetzt auch noch mit halber Stelle?
Ich bin vorher Studentenpfarrer an der Goethe-Universität gewesen und bin seit Januar 2017 jetzt mit der anderen Hälfte, also ich bin zur Hälfte im Stadion und mit der anderen Hälfte meiner Stelle bin ich für die Evangelische Kirche in Deutschland der Referent für Kirche und Sport.
Wofür braucht die Kirche einen Referenten für Kirche und Sport?
Weil Sport und Kirche an gleichen Themen arbeiten. Also es geht im Grunde um Leib, Seele und Geist. Und die Frage, was kann man dazu beitragen, dass alles in Harmonie miteinander ist und gesund ist? Wir haben dieselbe Frage nach Werten. Was heißt eigentlich Fairplay? Was ist ein guter Umgang miteinander? Wir haben dieselben Krisen, nämlich dann, wenn Korruption zum Beispiel eine Rolle spielt oder sexueller Missbrauch oder die üble Nachrede oder was auch immer. Also das heißt, wir arbeiten im Grunde an denselben Feldern in unserer Gesellschaft und das Ziel ist eigentlich, positive Werte zu vermitteln.
Könnten Sie da vielleicht auch mal ein ganz konkretes Beispiel bringen aus Ihrer Arbeit als Sportreferent, Eugen Eckert?
Ja, wir haben jetzt gerade ein sportethisches Forum gegründet. Der Vorsitzende ist Kirchenpräsident Dr. Jung, der ja der Sportbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland ist. Und haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Republik zusammengeholt. Eine von ihnen heißt Ines Geipel, die bekannt ist unter dem Namen Ines Schmidt, weil sie in der DDR zur 4x100-Meter-Staffel gehörte, die olympisches Gold erzielt hat und den Weltrekord gelaufen ist. Ines Geipel hat dann später Staatsdoping entdeckt und sie ist die Vorsitzende des Vereins der Dopingopfer. Und das ist schon erschütternd, wenn man mitbekommt, dass 40-Jährige nicht mehr eine Treppe hochlaufen können, weil Medikamente ihren Körper so entstellt haben. Und die Frage, also was heißt eigentlich gesund Sport zu treiben, ist eines der Themen, an denen wir arbeiten.
Sie sind Pfarrer geworden, beziehungsweise Sie sagten ja, Sie sind Studentenpfarrer geworden. Davor lag das Studium der Theologie. Was war damals so Ihre Vorstellung, was Sie vielleicht gerne mal werden möchten? Oder haben Sie genau das jetzt erreicht?
Mein Weg war komplett anders. Ich hatte ursprünglich vor, Medizin zu studieren, hatte aber den Notendurchschnitt nicht erzielt. Der Numerus Clausus hat es verhindert. Ich habe dann Physik studiert. Ich habe Slawistik und Musikwissenschaften studiert. Bis dann ein Freund zu mir sagte, sag mal, worauf soll das alles hinauslaufen? Jetzt studier mal was Richtiges. Und der hat mir dann Theologie ans Herz gelegt. Ich habe ja kirchliche Jugendarbeit gemacht. Ich war musikalisch tätig. Und hat gesagt, du kannst alle deine Talente in den Beruf des Pfarrers packen. Das hat sich später dann, also man geht ja manchmal auch durch Sackgassen und muss wieder zurück oder hat Irrungen und Wirrungen und kommt dann irgendwann ans Ziel. Also dass ich das machen kann, was ich jetzt mache, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Eugen Eckert, Sie sind aber nicht nur Pfarrer und Sie sind nicht nur Fußballspieler. Sie sind ja auch Musiker, Sänger, Komponist, Librettist. Sie haben seit 40 Jahren eine eigene Band, die heißt Habakuk. Wann haben Sie denn selber angefangen, Musik zu machen und in dieses zweite, ja, das ist doch, das kommt mir vor, wie so ein richtiges zweites Lebensstandbein hineinzuwachsen?
Ja, das ist richtig. Ich habe eigentlich unmusikalische Eltern gehabt, aber bin in einer Kirchengemeinde groß geworden, in der Musik eine zentral große Rolle spielte. Ich bin nämlich in der Freikirche aufgewachsen, bei den Methodisten. Und man muss wissen, dass das Gesangbuch der Methodisten vierstimmig gesetzt ist, jedes Lied, und die Gemeinde steht auf zum Singen. Das kenne ich aus anderen Kontexten so gar nicht. Und je nachdem, wo ich saß als Kind, der ganze linke Flügel unserer Kirche war voller Diakonissen, die komischerweise alle alt sangen. Und ich dachte dann, was singen die denn? Das ist doch gar nicht die Melodie, aber es passt irgendwie.
Also zweite Stimme?
Ja, genau. Dann habe ich plötzlich bei denen mal mitgesungen. Und dann gab es einen Männerchor. Wenn ich in der Nähe saß, dann gab es plötzlich noch eine andere Stimme. Also dieses mehrstimmige Singen wurde Teil meines Lebens, weil ich einfach im Gottesdienst da war. Freikirche heißt ja auch, man wird überall eingebunden. Also ich musste dann ganz schnell Flöte lernen und Posaune und im gemischten Chor und im Männerchor und was weiß ich, in der Jugendband mitmachen. Also ich bin in die Musik reingewachsen, ohne darüber nachzudenken.
Ihre Band spielt aber, und Sie sind übrigens, glaube ich, das einzige Gründungsmitglied, das noch dabei ist.
Alle anderen Leben sind aber vorzeitig ausgeschieden.
Ja, Sie spielen jetzt aber vor allem bei kirchlichen Veranstaltungen, ja. Also zum Beispiel auf dem Kirchentag oder bei anderen großen Festen. Könnten Sie sich vorstellen, auch völlig auf unkirchlichen Veranstaltungen, also außerhalb des Glaubensraums zu spielen? Oder hat es doch letztendlich immer die Anbindung an den Glauben?
Nee, man muss jetzt Folgendes wissen. Die Bandmitglieder sind Profis und manche von denen leben davon, dass sie ständig irgendwo spielen. Also der Bassist unserer Band, Klaus Bussalp, der spielt in 10 anderen Formationen mit. Und der spielt natürlich auch Rolling Stones, Rock'n'Roll und so weiter. Es gab schon Situationen, wo wir auch in nichtkirchlichen Kontexten gefragt waren. Also die anderen haben alle Musik studiert und sind halt Cracks auf ihrem Feld. Wenn Habakuk spielt, sind natürlich die Texte dann, für die ich zum großen Teil verantwortlich bin, von zentraler Bedeutung, die sind natürlich christlich konnotiert. Also insofern, die Band Habakuk als solche spielt im Wesentlichen in kirchlichen Kontexten.
Eugen Eckert, ich nenne jetzt mal ein paar Ihrer Titel. Bewahre uns Gott, dann Eingeladen zum Fest des Glaubens oder auch Da wohnt ein Sehnen tief in uns. Das sind ja Titel, Worte, übrigens auch Musiken, die sich ganz gut eignen, so richtig zum Ohrwurm.
Ja, das ist ja auch ganz schön. Das weiß man ja nicht, wenn man anfängt, sowas zu schreiben, dass dann Menschen sagen, boah, das ist ja toll. Und da habe ich auch Lust, das nachzusingen. Und ich meine, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist ja, dass unsere Lieder inzwischen in allen Gesangbüchern der großen christlichen Kirchen enthalten sind, ob das jetzt das evangelische Gesangbuch, das katholische Gotteslob oder die Liederbücher der Freikirchen sind. Und das ist ein schöner Seiteneffekt. Man kann sowas nicht planen, sondern es geschieht in dem Moment, in dem Menschen sagen, ich singe dieses Lied weiter und ich gebe es von Mund zu Mund weiter und auch in meiner Gemeinde soll das gesungen werden. Das ist ein Wunder, da kann man nur staunen drüber.
Eugen Eckhardt, dann sind wir jetzt schon bei einer nächsten Musik und ich denke mal, jetzt ist das etwas, wo die Band Habakuk auch dabei ist.
Genau, also das ist das sicherlich bekannteste Lied aus unserer Arbeit, Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Der Komponist Anders Ruth ist Pfarrer der Church of Sweden Aid in Argentinien gewesen und hat ein ganz einfaches Lied, in Argentinien gibt es keine Orgeln, sondern die Gitarre als Begleitinstrument, eine ganz einfache Melodie geschrieben, die ich damals im spanischen Urtext gehört hatte. Und ich fand dieses Lied so großartig, dass es für unsere Band dann in deutscher Sprache entstanden ist.
Bewahre
Wir hörten Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, ausgesucht von meinem Doppelkopf-Studiogast, dem Stadionfahrer der Frankfurter Commerzbank Arena, Eugen Eckhardt. Mein Name ist Sylvia Schwab. Eugen Eckhardt, Sie sind ja eben nicht nur im Umfeld von Kirche und Fußball aktiv, sondern Sie machen auch Musik. Sie spielen seit 40 Jahren mit Ihrer Band Habakuk. Sie komponieren, Sie schreiben Libretti. Und jetzt fand im September die Uraufführung Ihres Musical-Oratoriums Bruder Martin statt im Open-Air-Theater von Tecklenburg. Bruder Martin, wir haben das Lütherjahr, das liegt nah. Diese Veranstaltung war ausverkauft. Erzählen Sie, wie war das eigentlich?
Also erstmal, das Ambiente war grandios und wunderbar. In Tecklenburg ist die Heimatstätte der Reformation im Münsterland. Der Graf von Tecklenburg hatte damals die Reformation befördert. Und in den Ruinen dort gibt es eine große Freilichtbühne mit 2300 Plätzen. Und die Kirchenkreise Steinfurt, Coesfeld, Münster, Tecklenburg, die hatten ein großes Reformationsfest vorbereitet. Die Predigt im Gottesdienst hielt Eckhard von Hirschhausen. Und es gab, wie man sich vorstellen kann, viel zu lachen. Auch da, dieser Gottesdienst war mit 2300 Besuchern schon prall gefüllt. Und es war klar, dass auch die Uraufführung des Oratoriums mit 350 Mitwirkenden ausverkauft war. Leider gab es einen Schatten über diese ganze Veranstaltung, denn am Ende des Gottesdienstes kam plötzlich durch die Polizei die Nachricht, wir hatten schon den ADAC-Hubschrauber über diese Freilichtbühne fliegen gesehen, dass ein Shuttlebus, der Menschen zu diesen Aufführungen bringen sollte, verunglückt war, von der Straße abgekommen war und eine der Mitfahrerinnen von 84 dabei auch ums Leben kam und etliche Verletzte dabei waren. Und da legte sich das so wie ein Schatten über diese Uraufführung. Eigentlich sollte um 14 Uhr ein Kabarettprogramm kommen und die Veranstalter haben gesagt, das können wir nicht machen an einem solchen Tag. Aber Bruder Martin ist ja eine Auseinandersetzung, in der es im Grunde auch um Leben und Tod geht. Nämlich die Frage, wie bestehe ich eigentlich vor Gott? Was ist der Sinn meines Lebens? Was hält mich im Leben und im Sterben? Und insofern haben die Veranstalter beschlossen, dass trotz dieses Schattens die Uraufführung stattfindet. Etwa 2 Stunden lang dauert dieses Werk. Und es gab hinterher minutenlang Standing Ovations. Denn es war auch allen klar, was der Chor aus 300 Menschen, und es stellte sich später heraus, dass eine der Sängerinnen aus diesem Chor ums Leben gekommen war, was der geleistet hatte angesichts dieser schwierigen Nachricht.
Ja, in solchen Situationen stellt sich plötzlich heraus, was in den Menschen drinsteckt. Und ich meine, Sie als Pfarrer waren da vielleicht auch gerade an einer sehr guten Stelle, dass sie dem einen oder anderen auch Trost spenden konnten.
Ja, und speziell dem Chorleiter, dem Kirchenmusikdirektor Martin Ufermann, mit dem ich auch am Tag danach noch ganz lange telefoniert habe, auch mit seiner Frau, die Freundin der Toten gewesen ist. Also insofern sind wir durch diesen Tod auch noch mal enger zusammengewachsen. Wir waren vorher schon ein gutes Team, aber jetzt sind wir ein ganz starkes Team geworden.
Eugen Eckert, Sie erzählen ja nun nicht Luthers ganzes Leben, sondern Sie haben ja eine ganz bestimmte Episode aus seinem Leben. Welche ist das?
Also ich arbeite mit 7 Bildern. Das erste, was mir wichtig ist, das wird im Prolog schon deutlich, meine Grundthese heißt, dass die Reformation sich weder durchgepredigt noch durchgeschrieben hat, sondern durchgesungen hat. Denn die Fülle der Menschen ist ja damals Analphabet gewesen und die konnten die Schriften Luthers gar nicht lesen. Aber Luther hat sein allererstes Lied geschrieben, als 2 seiner Anhänger in Brüssel verbrannt worden sind. Die hatten sich geweigert zu widerrufen und sind als Märtyrer ums Leben gekommen. Und Luther hat diese Geschichte in Reimform gebracht und als Lied veröffentlicht. Und das ist auf den Marktplätzen von Mund zu Mund weitergesungen worden. Und Luther hat damals verstanden, das ist ja unglaublich, was Lieder bewirken können. Das waren die Zeitungen der damaligen Zeit, die Minnesänger und so weiter. Und er hat damals angefangen, systematisch an Liedern zu arbeiten. Das stelle ich dar. Die Klammer bildet dann auch das 7. Bild, in dem es um den Choral Ein feste Burg ist unser Gott geht. Dieses Lied hat ja eine ganz schwierige Wirkungsgeschichte, weil es einerseits von den Katholiken verstanden worden ist als Lied gegen Katholiken. Es ist aber durch die verschiedenen Jahrhunderte auch im Kriegsgeschehen verwendet worden. Also deutsche Soldaten sind im Ersten Weltkrieg mit diesem Lied auf den Lippen in den Kugelhagel gelaufen. Es ist unter den Nazis missbraucht worden als das deutsche Lied, der deutsche Mann. Und ich versuche auch in diesem Oratorium nachzuweisen, dass die Entstehungsgeschichte so ist, dass Luther im Jahr 1527 dieses Lied geschrieben hat, als er selbst von der Pest umgeben war, als Menschen, die mit ihm Hausbewohner waren, gestorben sind, als seine Frau ein Kind erwartete, wo nicht klar war, ob es überhaupt überleben würde, und er selbst an einem Steinleiden litt. Also er war sehr vom Tod umgeben. Und meine Grundthese heißt, es ist ein Choral gegen den Tod. Und speziell diese schwierige 4. Strophe, wo Menschen eben sich immer wieder fragen, also nehmen Sie den Leib, gut, Ehe, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es keinen Gewinn. Das Reichen muss uns doch bleiben, so heißt es da. Das singen viele Menschen nicht gern. Aber wenn man sich klar macht, dass Luther den nahen Tod gesehen hat und dass nichts festzuhalten geht angesichts des Todes, dann wird einem klar, dass dieses Lied eine ganz andere Wirkungsgeschichte hat als der Missbrauch, der durch Jahrhunderte geschehen ist. Und dazwischen in diesem Oratorium stelle ich eben die Entwicklungsgeschichte dar. Der Höhepunkt ist 1521, als Luther vor dem Reichstag in Worms steht und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und damit eigentlich dem Kaiser, dem Papst und der ganzen Welt widerspricht und sagt, wenn mir keiner nachweist, dass ich Unrecht habe, dann gilt es, was ich gesagt habe.
Ja, kann man sich vorstellen. Das ist wirklich eine zentrale Szene in Luthers Leben und auch in meiner oder in der Vorstellung vieler Menschen von Martin Luther. Musical-Oratorium nennen Sie dieses Werk und Sie haben ja schon mehrere solcher Werke geschrieben. Das ist also Unterhaltung und es ist Ernst. Es ist, ich meine, das spürt man ja auch bei dem Thema Ein feste Burg ist unser Gott. Es ist also auch Glaubensvermittlung und Unterhaltung zugleich?
Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Also ich bin ein Vertreter, dass auch Gottesdienste unterhaltsam sein müssen. Also wenn Menschen schon kommen, dann muss man auch ihnen Unterhaltungswerte bieten. Und Musical Oratorium, diese Gattung, heißt ja, es gibt Solisten, es gibt den Chor, es gibt ein Orchester, es gibt eine Band. Das ist ja schon mal logistisch eine interessante Anordnung, weil das auch technisch eine Herausforderung ist, dass alles gut ausgesteuert sein muss, die Textverständlichkeit erhalten bleibt. Und es muss so sein, dass Menschen etwas erleben, dass sie rausgehen und sagen, wir haben etwas gesehen, was uns jetzt irgendwie auch angerührt hat. Dazu gehört immer auch die Frage von Liebe und zerflossener Liebe. Das hat ja zu allen Jahrhunderten eine Rolle gespielt und da fühlt man sich dann immer als Mensch, der in seinem Leben ja auch schon verliebt war und wo Liebe auch vielleicht zerbrochen ist, sehr gut aufgehoben. Es hat immer etwas mit den Auseinandersetzungen zu tun, existenzielle Auseinandersetzungen. Warum kann ich jetzt diesen Schritt nicht mitgehen? Warum muss ich ja Nein sagen? Also da ist ja genug Spannungsstoff da und den muss man aufbereiten und interessant gestalten.
Eugen Eckert, jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung für Sie, denn Ihr Oratorium kommt ja auch nach Hessen. Sie spielen jetzt im Oktober in Seligenstadt und in Aschaffenburg. Wo spielen Sie da? Wie kommt man an Karten?
Also freue mich, vielen Dank. Es lohnt sich wirklich. In Seligenstadt wird es in der katholischen Kirche St. Marien aufgeführt. Und das finde ich ja auch nochmal bemerkenswert. Der Komponist ist ein katholischer A-Kirchenmusiker. Und wir sehen das als ökumenisches Projekt an. Also St. Marien, Seligenstadt am 29. Oktober um 18 Uhr. Karten gibt es über info@klosterkonzerte-seligenstadt.de. Und in Aschaffenburg findet das in der Stadthalle am Reformationstag um 17 Uhr statt. Und das kann man im Internet sich einfach googeln.
Wir haben so viel über Musik gesprochen, Eugen Eckert. Jetzt machen wir nochmal Musik. Und zwar nochmal ein Stück, das Ihre Band spielt.
Das kommt jetzt vom letzten Kirchentag in Berlin, dass die Losung oder das Thema des Kirchentages hieß »Du siehst mich«. Und das ist die Frage, ob Gott einen wirklich sieht und ob man nicht selbst als Mensch viel zu klein ist angesichts der vielen Milliarden Bewohner auf dieser Erde und die Frage nach der eigenen Bedeutung im Leben. Siehst du mich, heißt das Stück.
Eugen Eckert, der Stadionpfarrer der Frankfurter Commerzbank Arena, ist heute zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir hörten von Ihnen, Herr Eckert, ausgesucht »Siehst du mich?« von Ihrer Band Habakuk. Und »Du siehst mich« war ja auch das Thema, das Motto des Kirchentages des Vergangenen. »Du siehst mich«, »Er sieht mich«, »Sieht er«, »Sieht Gott sie«?
Das hoffe ich, dass es so ist. Also ich fühle mich bis jetzt in meinem Leben, das ich mir ja gar nicht selbst ausgesucht habe, immer wieder sehr getragen und gehalten und würde nicht sehr viel anders machen als das, was ich bis jetzt gemacht und erlebt habe.
Und du siehst mich, war ja damals nicht, denke ich, nicht nur an Gott gerichtet, sondern auch an jeden anderen, mit dem wir umgehen. Denn ich denke mal, das ist ja ein ganz wesentlicher Inhalt des Glaubens auch, dass wir die anderen Menschen sehen in ihrer Art, so wie sie sind, und dass wir sie auch annehmen.
Also kein Mensch kann ohne das Du leben. Ich selbst kann überhaupt mich erst entwickeln am Gegenüber, am Du. Ich werde gelobt, ich werde kritisiert, ich werde gelehrt. Also das heißt, ohne das Du, ohne ein Gegenüber, kann ich gar nicht existieren. Und umgekehrt ist es auch so, wenn ich das weiß, dann muss ich meinem Gegenüber auch mit diesem Du und dem Lob, der Kritik, der Zusage, der Hilfe, der Unterstützung umgehen.
Sie sind ja 63 Jahre alt. Sie kriegen inzwischen ab und zu Fragen gestellt, in denen das Wort noch enthalten ist. Zum Beispiel, spielen Sie noch Fußball?
Also da sind meine Knie nicht mehr so ganz tauglich dazu. Ich treibe anderen Sport, also speziell der, der die Muskulatur stärkt, weil wenn man ganz oft am Computer sitzt, muss man was für seinen Rücken tun, sonst hat man Schmerzen. Und ich versuche auch im kommenden Jahr, da haben wir eine tolle Tagung mit Kirche und Sport, mich doch nochmal auf die Skibretter zu stellen.
Hören Sie denn diese Noch-Fragen öfters? Also zum Beispiel auch, wie lange arbeiten Sie noch oder singen Sie noch oder sind Sie noch bei Ihrer Band?
Die Fragen höre ich und ich mache mir natürlich selbst auch Gedanken. Im Blick auf die Band sage ich immer, solange Mick Jagger auf die Bühne geht, kann ich das mir auch erlauben. Nein, es ist ganz einfach so, dass es ja immer eine Frage ist, wie fit fühle ich mich und wie gefragt bin ich. Also ich dachte mal, als ich so 50 wurde, naja, jetzt kommt die Zeit, wo kein Mensch sich mehr für dich interessiert und für die Arbeit, die du machst. Jetzt sitze ich mit Ihnen hier im Studio und kann ganz viel was erzählen davon. Ja. Und ich werde natürlich als Musiker, die Band wird eingeladen, ich werde für Workshops eingeladen, ich werde zu Vorträgen eingeladen. Also offenbar gibt es etwas, was ich vermitteln kann. Und mich freut es. Und solange das so ist, mache ich das. Und wenn der Tag kommt, an dem ich nicht mehr gefragt bin, dann ziehe ich dorthin, wo unser Ferienhaus ist, ins Wendland und werde Ackerbauer.
Was war denn, Eugen Eckert, in Ihren Augen so ein Höhepunkt in Ihrem Leben als Pfarrer, als vielleicht auch Stadionpfarrer hier in Frankfurt?
Also da kann ich eigentlich stundenlang erzählen, aber ich fange mal so an. Für mich persönlich waren durch mehrere Jahre Höhepunkte, dass wir mit der Band Habakuk die Bibelarbeiten und auch Vorträge von meiner damaligen Professorin für neutestamentliche Theologie, Luise Schottroff, und vor allen Dingen Dorothee Sölle begleiten konnten. Ich bin mit beiden Frauen auch zu Lehrveranstaltungen nach Kanada eingeladen worden. Also wir waren, solange Dorothee Sölle lebte, sie ist 2003 unmittelbar vor dem Ökumenischen Kirchentag in Berlin gestorben, wir waren ein unglaublich tolles Team und die Hallen konnten gar nicht groß genug sein, um die Veranstaltungen, die wir miteinander gestaltet haben, die Menschen alle aufnehmen zu können, die dorthin gekommen sind. Das war ganz bestimmt ein absoluter Höhepunkt meines Lebens, der übrigens bis dahin ging, dass ich, als ich 1999 mit den beiden Frauen in Kanada gewesen bin, das unmittelbar nach meiner standesamtlichen Trauung mit meiner Frau war. Und ich aber mit zwei Frauen dann auf Reisen war und dann unter den Verdacht geriet, dass ich also Bigamie treiben würde und mit zwei Frauen auf meiner Hochzeitsreise mich befinden würde. Also sehr schöne, tolle Geschichten. Als Stadionpfarrer, ach, da kann man anekdotenhaft nur erzählen, als die Kapelle noch gar nicht so lange eingerichtet war, hatte ich einen Gottesdienst vorbereitet. Es war vor einem Länderspiel der deutschen Nationalelf. Plötzlich ging die Tür auf, der Nationaltorhüter, damals Timo Hildebrand, und die ganze deutsche Nationalmannschaft strömte in die Kapelle. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Wollen die alle noch beten? Und fragt mich dann, wo ist eigentlich die Umkleidekabine? Die hatten sich einfach verlaufen. Aber es war natürlich wunderbar, also der ganzen Nationalmannschaft so persönlich gegenüberstehen zu können.
Eugen Eckert, Sie stehen ganz oft auf Bühnen, also bei Kirchentagen, Sie sagten es eben, oder auch dann eben bei anderen großen Veranstaltungen. Ihr Publikum, stelle ich mir vor, ist dann eher jünger oder ist es eher älter oder ist es bunt gemischt?
Erstaunlicherweise bunt gemischt. Ich glaube, das machen ja auch andere Bands, die schon lange Jahre spielen, als Erfahrung, dass sowohl die Großelterngeneration als auch die Kindergeneration als auch die Enkelgeneration zusammenkommt. Wenn es so ein Programm ist, das doch irgendwie ja mit dem Leben und seinen Fragen zu tun hat, dann interessiert das eigenwilligerweise alle. Mein Sohn ist 12. Und der kann die meisten der Lieder, die wir geschrieben haben, in- und auswendig. Und er ist natürlich nicht der Einzige dieser Generation. Und ich bin da immer wieder ganz erstaunt und denke, also scheinbar ist da ein Inhalt und auch eine musikalische Darstellung, die das auch interessant macht für die Nächsten, die kommen.
Denn wenn man heute in Kirchen schaut, Eugen Eckert, also protestantische Kirchen vor allem, die sind ja leider sonntags relativ leer und es sitzen leider eben meistens auch vor allem ältere Leute dort. Oft denke ich mir, ein bisschen mehr Musik, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt immer modernere sein müsste, aber ein bisschen mehr Musik könnte auch helfen, die Kirchen ein bisschen zu füllen.
Also Luther hat mal gesagt, Musik und Theologie sind wesensverwandt, weil beide durch das Ohr des Menschen gehen und versuchen, sein Herz zu erreichen. Und die protestantischen Gottesdienste leiden meiner Ansicht nach ganz oft darunter, dass sie den Verstand versuchen zu erreichen, aber nicht das Herz des Menschen. Also das ist meine Kritik an der eigenen Innung. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie man Kirche versteht und definiert. Also wir in der Stadt Frankfurt zum Beispiel haben ja das Freizeitverhalten von Menschen, die dann am Wochenende durchaus gerne auf Reisen gehen. Und wenn eine Kirche ausschließlich sonntags um 10 Uhr Gottesdienste anbietet, dann ist da auch ein Problem mit dem Freizeitverhalten der Menschen. Als ich Studentenpfarrer war, habe ich meine Gottesdienste für Studis mittwochsabends um 21.30 Uhr angeboten. Das haben mir die Studis gesagt. Die kommen dann, wenn die Bibliotheken schließen, wenn ihr Kopf schon geraucht hat und wenn dieser Gottesdienst dann mit Essen und Trinken verbunden ist und eine tolle Atmosphäre entsteht, dann kommen sie gerne. Also das heißt, wir als Kirche müssen auch wahrnehmen, was die Menschen brauchen und suchen.
Und was nicht mehr geht.
Mhm. Und ich als Stadionfahrer habe da auch ein freies Feld. Manchmal habe ich das Gefühl, in einem Biotop arbeiten zu können, weil ich kann da mitgehen. Also meine Taufen sind nicht zwangsläufig sonntags um 10 oder um 11, sondern ich will ein Beispiel erzählen. Mich rief angesichts der Taufe seines 7. Kindes ein Mann an, der sagte, wir wohnen in Offenbach, aber alle unsere Kinder sind in Frankfurt zur Welt gekommen, sind Mitglieder bei Eintracht Frankfurt. Und wir wollen gerne, jetzt wo es die Kapelle gibt, unser Kind und auch das nächste und übernächste, also ich habe 9 aus dieser Familie inzwischen getauft, wir würden es gerne in der Stadionkapelle taufen lassen. Aber ich habe ein Problem. Ich kann sonntags nicht. Und dann frage ich, warum? Sagt er, ja, ich bin Konditormeister, arbeite in einem Familienbetrieb. Der Sonntag ist unser Hauptarbeitstag. Daraufhin habe ich gefragt, was ist denn Ihr Sonntag? Und er sagte, Montag. Mhm. Und ich sagte, ja gut, also wenn Ihre Familie und die Menschen, die Sie dabei haben wollen, den Montag zum Sonntag erklären kann, gerne. Und dann kam ja noch die Überraschung, dass damals auch beim 7. Kind der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, überraschenderweise als Gast an diesem Montag dazukam. Also es war ein ganz besonderer Sonntag, der zum Montag geworden war. Oder umgekehrt, Montag, der zum Sonntag geworden war.
Hätten Sie noch ein paar andere so überzeugende Tipps für Ihre Kirche, damit die ein bisschen, ja, ich will gar nicht sagen erfolgreicher wird, sondern einfach wieder näher rankommt an die möglicherweise ja immer noch Gläubigen?
Also ich glaube, der Punkt, den Sie angesprochen haben im Blick auf die Musik, ist ein ganz großes Feld. Ich glaube, für die gesamte kirchliche Arbeit sind eigentlich die Chöre, auch die Instrumentalkreise, sind eigentlich das Feld, das am meisten blüht und gedeiht. Und wenn ich mir dann anschaue, dass ein Pfarrer oder eine Pfarrerin meint, das Wort sei wichtiger als die Musik, dann ist das eine große Selbsttäuschung. Also ich glaube, dass die ganze musikalische Arbeit in unserer Kirche deutlich besser gefördert werden müsste. Ich denke auch, dass es in den Kindertagesstätten anfangen müsste. Also wir haben bezahlte Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, die versuchen, auf eine professionelle Ebene alles Mögliche zu heben und das Elementare so oft vergessen. Mit Kindern zu singen, in Kindergruppen, mit Eltern und Kindern zu singen. Und dort, wo das geschieht, da blüht ja auch ganz vieles auf. Also man muss konzeptionell aufbauend denken.
Als letzte Frage, Eugen Eckert, Sie haben 2 halbe Stellen. Sie schreiben, Sie singen, Sie treten öffentlich auf. Sie haben aber auch mal Freizeit, oder?
Also wo es geht, ja.
Und was machen Sie dann?
Ich habe einen wunderbaren Sohn und eine tolle Frau. Und wir haben, wie ich schon vorhin mal erwähnt, uns ein Ferienhaus gebaut. Wir haben da gärtnerisch eine ganze Menge zu tun. Also da, es wächst ja nicht immer alles das, was man gerne wachsen sehen möchte. Dann muss man auch kultivieren. Wir versuchen sehr oft zusammen auf Fahrt zu sein, hatten die Möglichkeit. Meine Kirche hat mir vor 3 Jahren eine Sabbatauszeit von 3 Monaten genehmigt. Und da war ich mit denen in San Francisco, in der San Francisco Bay Area. Wir reisen gerne. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten und Felder.
Damit sind wir jetzt bei einer letzten Musik, Eugen Eckert. Und was hören wir da?
Also mir hat immer gut gefallen das Lied He Ain't Heavy, He's My Brother von den Hollies. Du kannst es schaffen, ihn zu tragen, oder da geht es um den Brother. Also man könnte die Sister natürlich, die Schwester auch dazu nehmen. Also das gibt ja Lebenssituationen, wo Menschen einfach auch getragen werden müssen für eine Weile des Lebens. Und ich finde, dass diese Popband dieses Thema aufgegriffen hat, großartig.
Dann hören wir jetzt He Ain't Heavy, He's My Brother. Und bevor wir das hören, sage ich Ihnen einen sehr, sehr herzlichen Dank, Eugen Eckert, für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung hierher.
Bei unseren Doppelkopfhörern in H2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.